Tora, der Fußballtalk.
Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Von Tora, der Fußballtalk, unserer Blitzanalyse direkt nach dem Abpfiff der Bundesligaspiele vom Samstagnachmittag. Wir kümmern uns heute besonders um den Abstiegskampf, denn plötzlich ist alles wieder anders. Nach diesem 5:1 von Werder Bremen in Paderborn ist der Kampf um die Relegation, um den Relegationsplatz neu entbrannt, wieder total offen, zumal die Fortuna in der 95. Minute 0:1 gegen Dortmund verloren hat. Das besprechen wir und natürlich diskutieren wir auch über die Clubs, die sich noch Hoffnungen machen, in die Champions League einzuziehen, also über Leipzig und Dortmund. Dazu uns der Sportdirektor von RBL zugeschaltet, Markus Krösche. Bei mir live im Studio ist ein Mann, der 10 Jahre lang für Werder Bremen gespielt hat, der langjährige Torhüter Frank Rost. Hallo, moin moin.
Hallo.
Und mein geschätzter Kollege von Sky, der alles wisse in der Redaktion, ein absoluter Generalist, Yannick Erkenbrecher. Hallo, ich freu mich sehr. Dann schauen wir doch zusammen mal auf die Ergebnisse, liebe Zuschauer, von heute Nachmittag. Und Sie werden sehen, komischerweise schon wieder kein Heimsieg, auch gestern nicht bei Hoffenheim gegen Leipzig 0:2. Dann also Düsseldorf, Dortmund 0:1, Hertha Frankfurt 1:4, Wolfsburg, Freiburg 2:2, Köln Union 1:2 und Paderborn gegen Werder Bremen 1:5. Frank, wie überrascht warst du über die Höhe dieses Ergebnisses?
Ja, hat man selten gesehen von Werder, dass sie so viele Tore schießen. Ich glaube, wie in den gesamten letzten Spielen haben sie heute 5 Stück gemacht. Aber es musste auch sein gegen Paderborn, weil sie müssen auch aufs Torverhältnis gucken. Und ich glaube, das entscheidende Spiel wird erst noch kommen in Mainz. Und ja, schade, dass Werder nur noch ein Auswärtsspiel hat, muss man so sagen. Weil statistisch gesehen läuft es ja auswärts sehr, sehr gut.
Da sind sie wesentlich stärker. Das ist richtig. Zu Hause bisher ganze 6 Punkte im Weserstadion. Das ist schlechter als Tasmania 1900, damals in den 60er Jahren, als Heimbilanz. Yannick, es hing aber blöd an, ne? Mit dem verschossenen Elfmeter.
Absolut.
Hast du da schon gedacht, oh, jetzt müssen wir weiter zittern um den Traditionsverein von der Weser?
Ja, also wir, das bist in dem Fall wahrscheinlich du, ne? Du hast natürlich mit Werder eine besondere Verbindung. Also es war wirklich wieder psychologisch natürlich ein ganz schwerer Einstieg. Also das Spiel in Paderborn, alle haben vorher gesagt, Taktik schön und gut, aber wahrscheinlich wird es auf den Kopf ankommen. Dann kriegst du diesen frühen Elfmeter, verschießt den. Ich glaube, dann war ganz entscheidend, dass Klaassen, ich glaube, das war ja 30, 40, 50 Sekunden nach dem verschossenen Elfmeter von Rashica, direkt dieses 1-0 machte. Und bei Paderborn, glaube ich, merkst du jetzt schon, dass es dann natürlich irgendwann auch schwierig wird. Also bei dem Rückstand, dann heute wieder früh in Rückstand geraten. Und ja, Paderborn zwar rechnerisch noch nicht abgestiegen, aber ich glaube, heute können wir nach dem 1:5 noch einen Haken dran machen und Paderborn wird wieder runtergehen.
Das können wir halt noch ganz kurz sagen. Der SC Paderborn kann allenfalls noch den Relegationsplatz erreichen, dann nämlich, wenn der Club noch 9 Punkte macht aus den letzten 3 Spielen. Wir holen uns einen weiteren Gast hinzu in Berlin. Da wartet nämlich schon das Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung auf uns. Hallo und herzlich willkommen, Kai Tramann.
Moin, moin aus Berlin.
So, da ist er. Kai, du hast das Spiel gesehen. Sag uns doch mal deine Einschätzung. War das so ein richtiger Brustlöser heute für dich?
Ja, absolut. Brustlöser aus vielen Gründen. Also das die Torschützen Osako, Klaassen, Eggestein, am Ende noch Füllkrug. Das heißt auch, dass da wieder Persönlichkeiten aufblühen, die zuletzt ein bisschen untergegangen waren. Füllkrug, der heute ein Comeback feiert mit einem Tor. Und dann natürlich noch dieses Ergebnis von Düsseldorf gegen den BVB. Das ist ein perfekter Werder-Tag. Da ist wieder alles drin. Und Wondi, wir beide als bekennende Bremer können uns heute ein Stück weit freuen.
Da können wir uns auch ruhig mal outen. Das ist auch nicht so weiter schlimm, ne? Klar. Trotzdem, ich war so ein bisschen überrascht, Frank Rost, dass dieses Team plötzlich 5 Tore auf einen Schlag schießen konnte. Wie kann es zu so einer Explosion kommen?
Ja, das hat sicherlich auch was mit dem Gegner zu tun. Also da würde ich das nicht überbewerten. Ich glaube, Werder war auf einem guten Weg. Sie haben auch 3 Spiele zu 0 gemacht, was ja sonst nicht selbstverständlich ist bei Werder. Und heute haben sie einfach auch mal aus ihren Gelegenheiten Potenzial, da haben sie es ausgeschöpft. Und man hat aber allerdings auch gesehen, Standardsituation immer noch ein absolutes, ja, da sitzt man draußen als Ex-Werderaner und zittert mit, weil jede Standardsituation ist eigentlich gefährlich. Und ich denke, da kommen andere Mannschaften noch mit Bayern jetzt und auch Mainz, die nutzen dann halt auch mal solche Chancen. Und ich glaube, da muss sich Werder noch wirklich ein paar Prozente zulegen, um diesen Klassenerhalt dann auch noch zu schaffen.
Also es war ein schöner Moment, aber wir müssen festhalten, noch ist Werder Bremen auf einem direkten Abstiegsplatz. Jetzt natürlich punktgleich mit Fortuna Düsseldorf. Mein Kollege Kai Tramann hat schon angesprochen, wichtige Leute waren zum Beispiel Davy Klaassen und eben auch Niklas Füllkrug, der nach 9 Monaten Verletzung zurückkam. Inwieweit, Jannik, hat das auch wirklich damit zu tun, dieser Sieg heute, dass da einer wie Klaassen plötzlich nicht nur 2 Tore gemacht hat, sondern auch das Spiel mal an sich gezogen hat?
Ja, er hat noch eins überragend vorbereitet auch. Also Davy Klaassen war heute sicherlich der beste Bremer auf dem Feld. Aber es war ja so dieses Gefühl, dass es insgesamt heute auch ein Füllkrug, der dann reinkam, der war so lange verletzt, hat er mit 2 Saisontoren einen tollen Start in die Saison hingelegt, jetzt heute wieder getroffen. Ich glaube schon, dass das für Werder wichtig sein kann. Man darf halt nicht vergessen, da bin ich bei Frank, es gab diese englische Woche, ne? Da haben die 7 Punkte geholt und du dachtest, boah, jetzt ist es Werder, jetzt kommen sie. Und dann kamen 2 Heimpleiten gegen Frankfurt 0-3, gegen Wolfsburg 0-1. Also ich glaube, es wird ganz entscheidend, das jetzt abzuhaken, zu sagen, ja, jetzt sind wir mit Fortuna punktgleich, wir sind noch auf diesem 17. Platz, jetzt sind noch 3 Spiele, aber es geht weiter. Also ist es eigentlich noch nichts gewonnen, es war ja ein kleiner Zwischenstep heute, ne? Und das Torverhältnis spielt sicherlich auch eine Rolle dabei. Da hat man natürlich auch richtig Boden gut gemacht.
Da schauen wir nachher nochmal drauf. Wir werden die Tabelle sehen. Ich will zunächst aber nochmal versuchen, ein bisschen so zu analysieren. Füllkrug, Kai, du hast es angesprochen, mit seinem Tor. War es das Tor oder war es allein schon ein psychologischer Moment heute auch für die gesamte Mannschaft, dass so einer plötzlich wieder zur Verfügung steht und dann auch gleich funktioniert?
Ich glaube, am Ende ist es das Gesamtpaket. Ne? Also die Mannschaft reist komplett nach Paderborn. Claudio Pizarro, der auch noch mit auf der Tribüne saß, ist nach langer Zeit wieder dabei, kann in den nächsten Spielen nochmal wirklich ein Hoffnungsträger sein. Und dann wird Füllkrug heute eingewechselt, macht dieses Tor und es passt dann einfach perfekt. Und das ist auch das, was du jetzt brauchst im Abstiegskampf. Diese vielen positiven Glückserlebnisse, wo du halt sagen kannst, darauf lässt sich aufbauen. Klar, am Dienstag spielst du im Weserstadion, heimstark bist in dieser Saison nicht wirklich. Dann kommen auch noch die Bayern am Dienstag. Das Spiel, ja, vielleicht ist da ein glücklicher Punktgewinn drin. Ich vermute fast nicht, aber danach hast du halt noch mit Mainz und Köln 2 Spiele, wo du durchaus noch mal punkten kannst, um dann zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Vielleicht sogar mehr, aber ich glaube, der Relegationsplatz ist das Ziel und mehr scheint auch nicht wirklich drin.
Die Hoffnung lebt mehr denn je, aber wir sollen nicht verschweigen, dass auch reichlich was schiefgelaufen ist in dieser Saison. Werder wollte eigentlich auf einen Europa-League-Platz, dieses Ziel wurde ausgegeben und jetzt sind sie mitten im Abstiegsstrudel. Frank, wie konnte es zu diesem Absturz kommen? Was sind die Gründe, die du am meisten gesehen hast?
Ja, das ist ja relativ einfach, weil im Profifußball zählen die Punkte und die Tabelle, ja, jetzt ist Frau aus dem Schwein, ja. In einer anderen Sendung, aber
die Tabelle lügt nicht.
Tabelle lügt nicht, ne? Aber man kann es einfach zusammenfassen, die Eklund hatten einen Abwehrfehler, die sie machen. Man hat es auch gegen Wolfsburg im vorletzten, also jetzt nicht heute, aber letzten Spieltag gesehen. Also die Tore gehen einfach zu einfach. Ne? Das sind absolute Stellungsfehler, Absprachen finden nicht statt, obwohl sie immer im Überzahl sind im Abwehrverbund. Und trotzdem passieren dann viel zu einfach die Tore. Es wird kein Spieler eigentlich daran gehindert. Also in dem Fall war es Vogt im letzten Spieltag gegen Wolfsburg. Der muss einfach nur einen Schritt rüber gehen, dann läuft der Weghorst gegen ihn und das kommt gar nicht zum Kopfball. Wahrscheinlich kriegt er noch einen Freistoß und so hast du das über die ganze Saison. Und du kannst nicht dagegen anschießen, ne? Zumal sie jetzt nicht die beste Offensive haben. Glaube ich, vielleicht haben sie jetzt Glück, dass Füllkrug wieder zurückgekommen ist. Auch wie er reingekommen ist. Er wurde da im Trikot gehalten heute. Ist sofort aufgestanden, hat gesagt, ich bin da, war sehr aggressiv. Das hat auch den Bremern so ein bisschen gefehlt, diese Mentalität auch auf den Platz rüberzubringen. Und nichtsdestotrotz, wenn sie das beherzigen, dass sie auch diese absolute Standardschwäche und diese Schwäche bei hohen Bällen ablegen können die letzten 3 Spieltage, dann sieht es positiv aus. Wenn sie das nicht können, dann kannst du ja, wie es gerade eben gesagt wurde, nur noch schnell wieder einen Rückfall erleben und dann gibt es gegen Bayern 3-4 Stück.
Ist das nur ein Problem auf dem Platz oder ist das auch ein Problem der Kaderzusammenstellung, Jannik?
Das ist natürlich eine super schwierige Frage. Ich finde, dass der Kader nicht schlecht ist. Also es ist ja im Endeffekt derselbe Trainer, dieselben Bosse, 1:1 dieselbe Mannschaft, minus Max Kruse. Und dann hast du im Winter eben noch welche dazugeholt mit Selke, mit Toprak, die bisher nicht so richtig funktioniert haben. Der Kader ist nicht schlecht, aber ich finde irgendwie auch spannend, wenn man so ein Fußballfeld, sage ich mal, in 3 Teile unterteilt. Letztes Drittel funktioniert nicht, hinteres Drittel funktioniert auch nicht. Also eigentlich hat Werder bisher immer nur in diesem, sag ich mal, Mittelfeld, da spielen sie eigentlich gefällig, aber sie machen wieder Tore und sind hinten brutal anfällig.
Das ist aber ein kleines Segment, dieses Mittelfeld, ne?
Ja, aber das, genau, aber das ist natürlich beim Fußballspielen geht es natürlich eigentlich um die beiden Tore. Ne? Hinten verteidigen, vorne welche machen. Und da hatten sie auf beiden Seiten eklatante Schwächen zuletzt. Vielleicht war dieses 5-1 heute wirklich dann so ein Stück Brustlöser. Vorne mal 5 gemacht, du hast es gesagt. Ich glaube, in den letzten Wochen waren es, also das waren jetzt mehr als in den letzten 14, 15 Spielen. Ne? Also das war heute natürlich ein unglaubliches Ausrufezeichen. Aber jetzt muss es halt weitergehen. Und es ist eine ganz spannende Konstellation. Also morgen Mainz-Augsburg, ne, die hängen auch noch voll mit drin. Düsseldorf muss einem echt leid tun. Die machen tolle Spiele, belohnen sich nicht, muss man an der Stelle sagen.
Den nehmen wir uns gleich nochmal gesondert vor, die Düsseldorfer.
Ja, natürlich, das weiß ich.
Ja,
aber spannend.
Aber wenn wir sagen, okay, die haben Defizite in der Defensive, die kriegen ewig Tore nach Standards. Vorne schießen die dreimal hintereinander kein einziges Tor. Inwieweit ist das auch eine Sache des Trainers, der ja die Aufgabe hat, sein Team besser zu machen oder zumindest zu stabilisieren? Gib die Frage erstmal hier ins Studio und dann reichen wir sie nach Berlin weiter.
Also was ich total spannend finde, und da ist Frank, glaube ich, auch bei mir, Standardsituation bleibt ein Riesenthema. Also auch heute waren wieder Standards dabei. Werder kriegt den ersten Ball gar nicht verteidigt. Also die lassen keine Chancen zu durch abgewehrte Bälle, sondern es war so eine Ecke, glaube ich. Plötzlich steht der Sven Michel im Strafraum, ja, 3 Meter umgedeckt von Paderborn. Ne? Das sind so Sachen, da fragst du dich bei Werder ja schon, warum kriegen die das nicht besser in den Griff? Das kann man doch trainieren.
Ja, ich glaube, dass das schon ein bisschen auch eine Sache dieser ganzen Konstellation ist. Auch der Trainer, er hat das Bedürfnis, sich sehr oft zu erklären. Das hat er in letzter Zeit so ein bisschen abgestellt, aber das ist natürlich schwierig, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst. Also du kannst Offensivspiel, glaube ich, nur bedingt trainieren, weil da eine gewisse Kreativität, die kannst du keinem antrainieren. Ne? Die ist einfach da, was mache ich in der richtigen Situation jetzt oder was mache ich richtig in der Situation. Im Abwehrverbund sieht es natürlich anders aus. Da kannst du Dinge trainieren, da kannst du auch klar Dinge festlegen und das ist eine reine Fleißsache und eine Kopfsache. Und wenn ich die Tore sehe, dann muss ich mit meinen Spielern, auch einen erfahrenen Spieler wie Vogt, den muss ich einfach in die Verantwortung nehmen. Das sind zu einfache Fehler, die da passieren. Und da kann man die ganze Saison oder die Hinrunde nehmen. Das sind so viele einfache Fehler passiert, die werden.
Oder wie viel hat der Trainer damit zu tun?
Ja, er hat dann auch immer nur über Offensive geredet. Wir müssen Tore schießen. Ne? Als allererstes muss ich meine Hausaufgaben machen, glaube ich, dass du in der Abwehr gut stehen musst. Und dann kannst du dir Gedanken machen über das Offensive. Aber erstmal, wenn ich das hinten nicht kann, dann muss ich das erstmal üben.
Ja. Und vor allen Dingen, ich finde, defensive Standards ist ja eine Sache des Trainers. Ne? Das ist ja eine einfache Mathematik. Also besetze ich 2 Pfosten, dann habe ich nur noch 8 Feldspieler, die verteidigen können. Lasse ich einen vorne, lasse ich 2 vorne. Eigentlich ist das ja ein Rechenexempel. Spiele ich Raumdeckung, spiele ich Manndeckung, spiele ich gemischt. Also da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Aber irgendwann musst du ja zu einer Lösung kommen, die funktioniert. Und die gab es bisher bei Werder halt nicht. Und deswegen finde ich, ist es schon auch ein Stück weit Trainersache, da halt das zu erkennen und dann die richtigen Maßnahmen einzuleiten.
Vielleicht hat man ja deshalb auch auf der Strecke bis hierher immer wieder öffentlich darüber diskutiert, ob die Mannschaft nicht mal einen neuen Trainerimpuls braucht. Die Vereinsführung hat sich sehr vor Florian Kohfeldt gestellt. Kai, aus guten Gründen oder kann man trotz des 5:1 heute sagen, na ja, vielleicht hätten sie doch mal im Winter reagieren sollen?
Ja, es ist eine Mischung aus allem, ne? Also und so euphorisch ich dann auf den heutigen Spieltag blicke, so kritisch blicke ich dann auch auf die laufende Saison. Der Kader ist meiner Meinung nach nicht gut zusammengestellt, da habe ich eine andere Meinung. Ich sehe nicht, dass Max Kruse da ansatzweise gleichwertig ersetzt wurde, sei es durch einen Spieler, der ihn ersetzt, oder sei es durch mehrere Spieler wie Eggestein, Osako oder Klaasen, die wir heute feiern. Hatte ich vorm Anpfiff, da muss ich ganz ehrlich sein, auf meiner Liste derer, die mich zuletzt sehr enttäuscht haben. Sprich, der Kader ist nicht gut zusammengestellt. Das ist etwas, was man bei Werder intern sehr klar ansprechen muss. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Bei Werder muss viel, viel professioneller gedacht werden. Es muss sich viel mehr hinterfragt werden. Und es kann nicht sein, dass permanent jeder über den anderen sagt, wir machen das sehr, sehr gut. Weil das Ergebnis, das sehen wir derzeit in der Tabelle, da ist natürlich auch der Trainer gefragt, aber da ist auch die Geschäftsführung gefragt, da ist der Aufsichtsrat gefragt, da ist der komplette Verein gefragt. Was Florian Kohfeldt angeht, so glaube ich, dass er der richtige Trainer ist für Werder. Man sollte ihn nicht entlassen, auch nicht beim Abstieg, im Falle eines Abstiegs. Denn das, was er macht, was er aus dieser Mannschaft herausholt, das ist schon gut. Es ist natürlich nicht sehr gut, da sind wir uns auch einig. Er zahlt momentan sehr viel Lehrgeld und wenn du dieses Lehrgeld zahlst, dann wirst du es eines Tages nutzen und ich glaube, da wäre Werder Bremen schlecht beraten, ihn jetzt zu entlassen. Er hat einen Vertrag bis 2023, Da wäre auch der finanzielle Aspekt natürlich dann ausschlaggebend bei einem Club wie Werder. Kannst du das verkraften, einen Trainer bis 2023 zu bezahlen und parallel einen weiteren Trainer einzustellen? Das ist ein Aspekt. Viel wichtiger ist aber, so wie er auftritt, und da habe ich eine leicht andere Meinung als Frank Rost, was hoffentlich okay ist, lieber Frank. Er spricht gut, er spricht ausführlich und er spricht sehr viel mit der Mannschaft. Ich glaube, dass es etwas ist, was der Mannschaft gut tut, was er, und da war Frank Rost früher ein tolles Beispiel, was Florian Kohfeldt häufiger bräuchte, ist noch klarer zu formulieren, wer ihn enttäuscht hat, noch klarer zu formulieren, wo die Probleme liegen, um dort dann auch klarere Ergebnisse hervorzurufen.
Also war es dann doch in Ordnung, Frank, den Trainer auch öffentlich so zu stärken?
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen aus der Not herausgeboren ist, ne? Weil Werder natürlich nicht finanziell so
auf Rosen gebettet ist.
Ja. Auf Rosen gebettet ist. Ja. Aber auf der anderen Seite auch gut, weil du kannst ja nicht immer denselben Kram machen, den alle machen. So, muss sich ja schon ein bisschen absetzen. Und wenn sie überzeugt sind, dann ist es in Ordnung. Und letztendlich bleibe ich trotzdem dabei, auch um Florian Kohfeldt muss ich dem Profifußball stellen und nicht irgendwie, dass er der großen Werder-Familie angehört oder sonst wem, sondern und im Profifußball zählen Punkte. Das ist schon immer so gewesen und da nützt es keinem Trainer, wenn er tollen Fußball nach vorne spielen lässt, aber keine Punkte holt. Und das ist so ein bisschen, was mir, es ging immer nur um Offensiv, wie spielst du offensiv hin und her, aber wenn ich diese ganz einfachen Dinge, Werder in der Hinrunde, da können wir wirklich durchgehen, jedes Spiel, was sie immer wieder für gleiche Fehler machen. Das muss man einfach abstellen. Und das ist ein junger Trainer, unerfahrener Trainer, glaube ich. Das hat er, glaube ich, hoffentlich verstanden und gelernt. Und ich glaube, dass es auch, wenn er diese Situation übersteht, vielleicht in der Zukunft ein bisschen anders handeln wird.
Ja. Und Kai Tramann hat es ja angedeutet, Sie haben sich in Bremen natürlich auch immer lange Zeit viele Dinge schön geredet. Hat ein Stück weit der Kuschelkurs, der Bremer Kuschelkurs, die Truppe da reingeritten?
Nee, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich finde ja immer, also du bist letzte Saison, hast du Europa knapp verpasst. Du hast, wie gesagt, bis auf Max Kruse eigentlich alle gehalten. Dann hast du das Ziel formuliert, wir wollen nach Europa. Und daran muss man sich ja messen lassen. Ich meine, das hat man halt einfach brutal verfehlt, dieses Ziel. Deswegen finde ich, der Kader kann vor der Saison nicht so schlecht gewesen sein. Und die Ideen dahinter, mit diesem Kader nach Europa zu wollen, die waren ja vorhanden, die wurden ja öffentlich formuliert. Und jetzt bist du, Stand jetzt, 31 Runden sind gespielt. 17. immer noch auf dem direkten Abstiegsplatz. Und das ist natürlich schon eine massive Fehlleistung. Die gilt es jetzt noch zu verändern, vielleicht noch 15 oder 16 zu schaffen. Und dann muss eine Analyse kommen. Und dann muss man gucken, was ist schiefgelaufen.
Ich glaube, ja, aber dass kann auf die Analyse Ebene nicht auch mal in der Saison schon kommen, anstelle sich weiterhin alles schön zu reden, wenn man sieht, der angestrebte Platz 6 ist gar nicht möglich. Es könnte Platz 17 werden.
Ja klar, aber das, glaube ich, weiß Frank ja auch besser, wenn du einmal in der Saison drin bist, das nimmt so eine Eigendynamik an. Es ist unglaublich schwer, glaube ich, in der Saison noch an Stellschräubchen zu drehen. Ne?
Also ja, und du musst auch eine adäquate Person haben, die das übernehmen kann. Also was ist auf dem Markt da? Ne? Was passt auch zu Werder? Also ich glaube, da haben die schon ganz gut gehandelt. Nichtsdestotrotz, also richtig ist, dass das Ziel wurde formuliert, Europacup. Fand ich super, dass mal wegkommt als von dieser 40 Punkte und wir wollen nicht um Abstieg spielen. Und im letzten Jahr hätte man es schaffen müssen eigentlich. Da hat man selber vergeigt, weil man einfach wieder auch nicht in den entscheidenden Spielen nicht konsequent am Mann war und erst mal hinten seine Hausaufgaben gemacht hat. Das zieht sich wie ein roter Faden durch und das hat sich in dieser Saison manifestiert. Und man hat es auch heute gesehen, bei allem Positiven, muss man sagen, wie wackelig. Du bist selber, ich habe dich gesehen im Stuhl, wie du bei jeder Ecke und Standard bist du fast umgekippt. Ja, und das ist einfach die absolute Schwäche und das kann man abstellen. Das ist von Talent oder mit Intelligenz hat das nichts zu tun. Das hat was mit Arbeit zu tun.
Und wo ich völlig bei Kai bin, Jörg, ist, was den Kader im Winter eben betrifft. Ne? Also ich finde, die Nachjustierungen haben eben gar nicht funktioniert. Und das muss man bisher ansprechen. Selke ist noch ohne Tor, hat gegen Dortmund im Pokal einmal getroffen. Ist natürlich kein Max Kruse. Allein von seiner ganzen Art, wie er Fußball interpretiert, wie er spielt, ist ein reiner Boxstürmer. Ist er nicht. Toprak ist eigentlich nur verletzt, hilft der Mannschaft nicht. Vogt hilft bedingt, wie ich finde. Das sind eben die Sachen, wo du sagen musst, wir wollten im Winter, wir haben es erkannt, wir haben auch Geld in die Hand genommen. Es werden ja noch ordentlich Ablösen dann jetzt irgendwann mal fällig, wenn du in der Bundesliga bleibst. Aber da kommen noch große Themen auf Werder zu. Sportlich jetzt, Platz 17 sich zu verbessern und dann aber auch infrastrukturell und auch was die finanzielle Seite anbetrifft. Also es war, das Werder-Schiff ist ordentlich in Schieflage geraten.
Also, mich wäre es mal interessant zu wissen, wer hat zum Beispiel so einen Transfer von Selke? Wollte denn der Trainer? Weil ich muss ehrlich sagen, das ist für mich keine Verstärkung. Das ist nichts, das, wir haben es vor uns gesagt, ein Kruse, der nicht unbedingt fit war, aber der konnte wenigstens einen Ball festmachen. Und der hat für Rasica war der sehr wichtig, dass er überhaupt da die Bälle gut bekommen hat. Ne? Mhm. Aber das ist für mich interessant, wenn ein Trainer so einen will. Und ja, mit Ansagen funktioniert er eigentlich nicht.
Ja.
Da muss ich ja dann schon mal die Frage erlauben, war das die richtige Entscheidung?
Gut, Sie wollten auf alle Fälle einen Boxstürmer haben, weil nicht abzusehen war, dass Füllkrug überhaupt noch mal spielt in dieser Saison. Und weil Johannes Eggestein, der Nachrücker, plötzlich auf der Tribüne sitzt, also offensichtlich sich nicht weiterentwickelt hat. All das, was wir besprochen haben, meine Herren, fasse ich jetzt mal in der Frage zusammen an Kai Tramann. War das heute denn nur ein Strohfeuer oder war das eine Initialzündung kurz vor Toreschluss?
Ich mag es bei Werder gar nicht richtig beantworten. Also das, was wir erlebt haben, direkt nach dem Corona-Restart der Bundesliga, da sah es ja zwischenzeitlich mit 7 Punkten aus 3 Spielen so aus, als würde Werder jetzt von hinten alles aufrollen. Heute würde ich Stand jetzt, 17.50 Uhr, sagen, Initialzündung. Wenn du dir Dienstag dann das Spiel anschaust und eventuell dann auch den weiteren Verlauf am Wochenende drauf, dann in Mainz kann das alles ganz anders aussehen. Wenn die Mannschaft sich da jetzt nicht weiterhin so zusammenreißt, wie sie es heute getan hat, kann das alles ganz schnell wieder in die Hose gehen. Und das, was die Verantwortlichen angeht, ich glaube, dass sie es definitiv als Warnschuss sehen sollten und sich nicht nur in der Winter- oder in der Sommerpause hinterfragen sollten, sondern so wie es in einem, heutzutage muss man beim Bundesliga-Club ja sagen, in einem Unternehmen üblich ist, jeden Tag hinterfragen, machen wir das richtig, was ist hier eigentlich noch drin und welche Gefahren kommen auf uns zu. Und da hat Werder sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf.
Und Werder ist ja auch nicht allein auf der Welt, auch nicht in der Bundesliga, sondern da hat Düsseldorf mitgetan. Heute zugunsten der Bremer durch das 0:1 in der 95. Minute, in der 5. Minute der Verlängerungszeit gegen Dortmund. Wie unglücklich ist das denn?
Ich muss ja sagen, ich hänge ja so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das sind ja beide Städte meiner Eltern. Also mein Papa ist ja gebürtiger Bremer, hat für Werder ein paar Bundesligaspiele gemacht. Meine Mutti ist gebürtige Düsseldorferin. Also für mich ist das echt schwierig. Ich leide ein Stück weit, weil ich auch Verwandtschaft in Düsseldorf habe, die totale Fortuna-Fans sind. Ich leide schon mit der Geschichte von Fortuna, weil die natürlich wahnsinnig viele gute Spiele gemacht haben und sich einfach nicht belohnen. Also heute, da war ein Pfostenschuss von Skripski dabei. Die können das Spiel gegen Dortmund eigentlich gewinnen. Und dann kriegst du, glaube ich, war wirklich 90+5 und hast wieder 0 Punkte. Das ist natürlich schon brutal, also auch für die Birne. Ne?
Aber du hast vorher gesagt, ab der 70. Minute macht Düsseldorf den Abgang und du hast recht gehabt. Also
es
scheint offensichtlich zu sein, dass sie hinten raus ein Problem haben, weil sie haben schon mal auch in der Vergangenheit 2-0 geführt, haben dann noch verloren bzw. unentschieden gespielt. Also das scheint so ein bisschen das Problem bei Düsseldorf zu sein, dass sie hinten raus schon ihnen die Luft ausgeht.
Inwieweit kann sich das am Ende dann doch mal negativ auswirken, weil es eben sich auf die Psyche legt, diese Geschichte, dass du nie eine Führung nach Hause bringst oder kurz vor Toreschluss immer noch einen einfängst?
Ja, das hat man heute gesehen. Die Spieler lagen ja auf dem Rasen und jetzt gilt es, die Aufgabe des Trainers, die wieder aufzubauen, dass sie ja, in ein paar Tagen wieder fit sind und das wird eine enge Kiste. Ich glaube, dass es Werder sie noch überholen wird, weil einfach das hinten raus immer wieder, ja, das holst du nicht auf, weil sie haben so viele Punkte schon liegen lassen und ich glaube auch das Programm, wir werden es ja wahrscheinlich noch sehen, das Restprogramm ist nicht so einfach.
Diese beiden Restprogramme werden wir uns gleich nochmal anschauen und wir haben nachher auch noch den Sportdirektor von RB Leipzig bei uns, Markus Krösche, der uns vielleicht etwas sagen wird zum Transfer von Timo Werner nach Chelsea. Aber wir schauen sowohl aufs Restprogramm als auch auf die Tabelle und ordnen dann mal die Abstiegssituation vor allen Dingen im Falle Düsseldorf und Werder Bremen ein, wenn wir wieder bei Ihnen sind in 2 Minuten. Wir sind zurück bei Vontora, der Fußball-Talk direkt nach dem Abpfiff der Samstagnachmittagsspiele. Und wir reden weiter über den immer spannender werdenden Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Ein Blick auf die Tabelle wird Ihnen das verdeutlichen. Denn sie sind wieder eng zusammengerückt, die Teams aus Düsseldorf und Bremen. Beide jetzt punktgleich und getrennt durch ein einziges Tor. Aber wenn Sie mal drüber schauen, Augsburg und Mainz sind jetzt auch nur noch 3 oder 4 Punkte weg von den schlimmen Plätzen. Und genau die beiden spielen morgen gegeneinander. Das werden unsere Gäste jetzt im Studio, aber auch der zugeschaltete Kollege Kai Tramann in Berlin bewerten. Also, Frank, so unter uns, wer von denen da unten ist am meisten gefährdet?
Ja, ich glaube, dass sich das im übernächsten Spieltag entscheiden wird, Mainz gegen Bremen, wer Relegation spielt oder nicht. Ich glaube, Düsseldorf hat seine Chance verspielt. Und ja, wie gesagt, also Mainz-Augsburg morgen, glaube ich, das wird eher ein Abtasten sein mit einem Unentschieden am Ende.
Ich leite die Frage mal weiter an Kai Tramann. Was denkst du, Kai? Haben die Bremer jetzt die große Chance, sich doch noch zu retten und eine eigentlich schon in die Hose gegangene Saison wieder einigermaßen klar Schiff zu stellen?
Auf jeden Fall da und ich bin komplett bei Frank Rost. Mainz gegen Werder wird das Spiel sein, auf das wir alle schauen werden, das wahrscheinlich irgendwo am Ende ausschlaggebend sein wird. Aus Bremen, das ist seit längerer Zeit zu hören, gibt es auch einen Trainer namens Florian Kohfeldt, der sehr auf dieses Spiel schaut und auch ein bisschen hofft, weil er weiß, was da drin ist. Natürlich ist es dann am Ende nur wertvoll, wenn du dort punktest, wenn du auch die anderen Spiele entsprechend erfolgreich bestreitest. Beim Blick auf das Restprogramm würde ich sagen, dass Fortuna Düsseldorf leider auf Platz 17 landen wird am Ende und Werder in die Relegation muss.
Dann sage ich dir erstmal ein Dankeschön nach Berlin und wünsche dir ein schönes Wochenende.
So, danke euch in die Runde.
Und wir nehmen uns das auch mal optisch vor, das Ganze, indem wir wirklich auf das Restprogramm schauen. Es ist ja schon einiges bekannt geworden. Mal schauen, womit die Kollegen in der Regie anfangen. Aber es kann halt durchaus spannend sein. Aus dem Kopf weiß ich, dass Werder Bremen auf alle Fälle jetzt erstmal am in der Wochenmitte Bayern München hat zu Hause, dann eben in Mainz und zu Hause gegen Köln. Und man könnte Frank Rost ja unterstützen in seiner Prognose. Der meinte, das Spiel Mainz gegen Bremen wird das Spannendste. Durch die Frage mit Vorteil Werder, Yannick, weil, wie der Bremer sagt, ist schon ein Auswärtsspiel.
Das stimmt. Also Werder kann auswärts deutlich besser als Weserstadion. Ich bin aber ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass Mainz morgen echt schon Matchball hat. Also die spielen zu Hause gegen Augsburg und dann wären sie 6 Punkte weg von Werder und hätten das bessere Torverhältnis bei noch 3 ausstehenden Spielen. Also ich glaube, dass Mainz 05 morgen eine Riesenchance hat, schon von dann zu ziehen. Also das ist eine sehr, sehr spannende Konstellation. Du hast eben gesagt, du glaubst morgen eher unentschieden, Augsburg-Mainz, ne?
Ja, ich glaube es einfach, weil die Mannschaften, beide Mannschaften nehmen sich nicht viel. Wo ich vielleicht Augsburg fast noch ein bisschen besser im Moment einschätze. Aber Mainz hat mich die ganze Saison eigentlich nicht überzeugt.
Nehme ich auch nicht, aber jetzt war dieses Frankfurt-Spiel, wo sie, glaube ich, schon sehr viel Selbstvertrauen mitnehmen. 2-0 gewonnen, das Derby. Schon das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen, was man bei Mainz ja immer gesagt hat, gute Einzelspieler, keine Mannschaft. Da gab es letztes Mal einen Teamabend, die Mannschaft ist ein bisschen enger zusammengerückt. Ich habe schon das Gefühl, dass
ja, der FSV sich gefangen hat. 62 Gegentore, das ist natürlich, da musst du gegen anschießen. Das ist ähnlich wie bei Werder. Sie haben das ist einfach zu viel. Ne? Wenn du, und man sieht es ja immer, die Mannschaften, die wirklich die meisten Gegentore haben, sind am Tabellenende. Also ich habe noch keinen Meister gesehen, der 50, 60 Gegentore hatte. Und das ist irgendwie, das wird absolut unterschätzt bei diesen Teams. Und auch Mainz, wenn man die so sieht, das ist alles andere als sattelfest. Die können mal einen guten Tag haben. Das haben sie auch immer mal überraschend gezeigt. Dass eben mal waren sie da, ja, du hast gerade angesprochen, da haben sie souverän gewonnen. Mhm. Aber dann haben die auch wieder Tage gehabt, da dachte ich, oh, da spielt eine Zweitligamannschaft.
Gut, dann kommen wir vielleicht noch ein kleines
Stück drin. Ja, oder so, um es anders zu sagen.
Dann kommen wir eben noch ein kleines Stück weiter, wenn wir auf das Restprogramm von Fortuna Düsseldorf schauen. Das hat es am Anfang in sich, dann, man muss halt noch gegen Leipzig spielen. Und am Ende sind dann aber auch noch Begegnungen, das sehen wir gerade, die machbar wären gegen Augsburg, wenn die dann schon gerettet sind. Und bei Union Berlin, die sich praktisch heute mit dem Sieg in Köln gerettet haben. Mhm. Also, wie schätzt ihr dieses Programm ein?
Ich glaube, für Düsseldorf ist der Faktor Psychologie einfach jetzt entscheidend. Du warst eigentlich lange über dem Strich, hast gute Spiele gemacht, rutschst jetzt auf den Relegationsplatz, hast, finde ich, echt ein schweres Restprogramm. Also, Düsseldorf, ich glaube, am Ende wird es wahrscheinlich Platz 17, auch wenn es hart wäre, weil es eben eigentlich leistungsmäßig nicht so schlecht war, was die Fortuna gemacht hat, aber du hast dich eigentlich punktemäßig nie belohnt. Und ich finde, jetzt Leipzig, glaube ich, auswärts nicht zu holen. Und dann hast du zwei Heimspiele, ein Heimspiel noch und ein Auswärtsspiel in Berlin. Wird brutal schwer also, für Fortuna.
Da gebe ich dir recht, dass sie im Kopf spielt sich da schon vieles ab. Und ich glaube, auch wenn sie gegen Augsburg oder Union führen, es schwankt immer dieses mit, hoffentlich vergeigen wir es nicht nochmal. Und das hat sich schon echt festgesetzt bei ihnen. Das hat man heute gesehen, wie die Jungs da auf dem Boden lagen. Das war schon glaubhaft, dass sie da ein bisschen ernüchtert waren von diesem späten Gegentor.
Also 12-mal Führung verspielt, Düsseldorf. Ja. 0-0 gegen Paderborn mit 4 Pfostenschüssen gespielt. Heute eigentlich 0-0 gegen Dortmund mit einem eigenen Pfostenspiel verlierst du 0-1. Ist ja klar, ich meine, auch Sportler sind ja nur Menschen, also dass bei denen der Kopf irgendwann eine Rolle spielt und die das nicht mehr fassen können irgendwie, das ist ja bei Düsseldorf nur allzu verständlich. Ja.
Sie haben es aber nicht wirklich heute verspielt, denn gegen Dortmund kann man verlieren. Ein veritabler Champions-League-Anwärter. Damit sind wir beim BVB. Ein bisschen mit Glück, aber wie würdest du die Chancen einordnen, am Saisonende dann zumindest Zweiter zu sein vor RB Leipzig? Wie siehst du diesen Zweikampf hinter den Bayern?
Ist das wirklich so spannend, wer am Ende Zweiter und Dritter wird? Ich finde, wir müssen einfach festhalten.
Aus Prestigegründen?
Ja, ich finde einfach, wir müssen festhalten, die Bayern sind so gut für alle. Und das ist das, was bei mir das große Ausrufezeichen hinterlässt, dass die dahinter auch gut sind. Ich denke da auch an Gladbach und an Leverkusen. Die können die Bayern sogar mal schlagen in einem Spiel. Dahinter ist ein Riesengap. Und Leipzig hat mich enttäuscht in der Rückrunde. Die waren Herbstmeister, muss ich ehrlich sagen. Die kommen jetzt langsam wieder in Fahrt. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich hast du recht, für Dortmund wäre es prestigemäßig nicht verkehrt, vor RB zu stehen, auch für die eigenen Fans. Aber ich glaube, unterm Strich muss man sagen, für Dortmund war es dann trotzdem enttäuschend. Also man wollte näher rankommen und einiges die Meisterschaft spätestens seit dem 0-1 passé. Und das wird bei Schwarz-Gelb dazu führen, dass man im Sommer auch drüber nachdenkt. Was kann man anders machen? Was kann man besser machen? Welche Schräubchen kann man drehen? Weil letzte Meisterschaft war 2012. Jetzt wird zum 8. Mal in Folge Bayern München. Das kann Michael Zorc und Hans-Joachim Watzke nicht gefallen.
Ich glaube, sie müssen variabler werden, die Dortmunder, weil für mich sind sie schon, sie hätten es durchaus auch in den letzten beiden Spielzeiten oder jetzt auch in dieser Spielzeit hätten sie Meister werden können, weil klar, die Bayern sind immer außer Frage Favorit, aber sie hätten es schaffen können, nur dieses Spielsystem, was sie da unter Favre, ist sehr stupide, es ist ausrechenbar. Auch heute haben sie wieder sehr viel durch die Mitte probiert, immer wieder, komischerweise, das Tor fiel nach einer Flanke von außen und ich finde, klar, er tritt in schwere Fußstapfen nach Klopp, ist überall schwer. Zumal er auch ein sehr, ohne dass ich ihn jetzt despektierlich, sehr biederer Typ, der wenig auch sprachlich so das rüberbringt, dieses Emotionale, was ein Klopp in Perfektion beherrscht. Und er hat wenig Veränderungen in seiner Taktik. Es ist auch, ein Klopp hat mal schnell umgestellt zur Halbzeit, auf einmal kam eine ganz andere Mannschaft raus, also mit einer völlig anderen Formation. Insofern unausrechenbar. Bei Dortmund ist sehr ausrechenbar und das ist eigentlich sehr schade, weil sie haben tolle Spieler, sie haben unwahrscheinlich gute, schnelle Spieler, die eigentlich für viele Tore garantieren und es ist eigentlich so ein bisschen bieder auch heute, das war eher doch mehr Krampf als Fußball zu zelebrieren.
Immerhin, die sind fast drin in der Champions League in der nächsten Saison durch das 1-0 heute und auch RB Leipzig hat sehr, sehr gute Aussichten. Darum freue ich mich, dass wir einen Mann begrüßen können, der gestern eben auch den 2-0-Sieg in Hoffenheim erlebt hat und der Sportdirektor ist bei RB. Hallo Markus Krösche.
Hallo, guten Abend.
Wie wichtig war dann dieser Erfolg gestern in Hoffenheim und wie dicht hat er Sie jetzt an die Champions League für die kommende Saison gebracht?
Ja, ich glaube, der war schon extrem wichtig, weil wir natürlich zu viele Unentschieden gespielt haben, jetzt gerade nach dem Restart. Und von daher war das natürlich ein extrem wichtiger Auswärtssieg und hat uns eine ganz gute Ausgangsposition geschafft.
Ich meine, das sind ja jetzt schon 6 Punkte auf den Viertplatzierten. Was soll noch passieren?
Ja gut, die haben natürlich noch ein Spiel mehr. Ne? Also das bedeutet letztendlich, dass sie noch nachziehen können. Für uns ist es wichtig, dass wir auf uns achten. Wir haben jetzt Düsseldorf, dann hat der Dortmund und Augsburg. Und da wollen wir natürlich sehen, dass wir da die maximale Punktzahl hinkriegen. Und dann werden wir auch in die Champions League einziehen.
Also sieht alles ganz gut aus. Aber Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, hier im Studio hat Yannick Erkenbrecher gesagt, ein bisschen enttäuscht ist er schon von Ihrer Rückrunde. Denn Sie waren immerhin Herbstmeister. Wo war der Hänger und warum war der da?
Ja, ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt haben und natürlich gerade dann auch die letzten 8 Spiele der Hinrunde natürlich extrem viel gepunktet hatten. Wir haben ein bisschen zu viel Unentschieden gespielt, speziell auch in der Rückrunde. Die Bayern waren halt sehr, sehr stabil. Aber trotzdem, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir spielen guten Fußball. Wir haben auch einen neuen Trainer, auch eine etwas veränderte Art und Weise, Fußball zu spielen. Von daher können wir, glaube ich, trotzdem zufrieden sein, weil unser Ziel war immer Champions League.
Damit haken wir das Aktuelle mal ab und schauen auf die Champions League, die jetzt im August noch vor Ihnen liegt. Und da gebe ich das mal hier in die Runde weiter. Die Endrunde soll Mitte August gespielt werden. Leipzig ist unter den letzten 8, hätte aber nach dem letzten Bundesligaspieltag ungefähr 7 Wochen Pause. Frank, als ehemals Aktiver, ist das ein Nachteil oder ist das sogar eine willkommene Regenerationsphase?
Ja, also mal gemessen an dem, womit was man es vergleicht. Ne? Also ja, wir haben eine außergewöhnliche Situation, aber für als Sportler ist es natürlich ein Worst Case Szenario. Du hast die Krone des Fußballs, des Clubfußballs, kannst du gewinnen. Ja, kann auch RB gewinnen. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann hast du 7 Wochen Pause. Das ist ja mit einem Pflichtspiel, du hast keine Pflichtspiele, maximal ein Freundschaftsspiel. Das ist schon ein absoluter Nachteil. Und vielleicht ist es dann doch, geht nicht aus finanziellen Gründen, aber man passt dann manchmal abzusagen, sowas.
Wie sehen Sie das denn, Markus? Vorteil oder Nachteil?
Ja, das wird man dann sehen. Also die anderen Ligen sind natürlich im Rhythmus. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen Pause zu machen, weil wir natürlich, sagen wir mal, so wie der Plan jetzt ist, Anfang August soll es ein Stück weit weitergehen, Mitte August. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, 2-3 Wochen Pause zu machen und dann wieder neu einzusteigen. Also das wird man dann sehen, ob die Mannschaften, die jetzt im Rhythmus sind oder die jetzt so wie wir dann vielleicht etwas Pause haben können. Natürlich ist es wichtig, dass der Wettbewerb weitergespielt wird und dass es da auch ein sportliches Ergebnis gibt.
Was haben Sie denn als Fingerzeig von der UEFA bekommen? Wann soll es denn konkret weitergehen? Ist der 15. August so ein Termin, den man sich merken kann? Und ist Lissabon wirklich der Standort?
Also da gibt es bisher jetzt keine konkreten Bestätigungen oder wie auch immer. Also es ist so, dass viele Planspiele gerade sind. Sicherlich ist Lissabon ein Thema. Sicherlich ist auch der Mitte August ein Thema. Bei welcher Art und Weise wird das irgendwann in den nächsten Tagen auch bekannt gegeben, aber ich glaube, dass es in diese Richtung geht.
Und vorher spielt der FC Chelsea auf alle Fälle ja noch das Rückspiel im Achtelfinale gegen die Bayern. Spielt der FC Chelsea dann mit Timo Werner oder ohne Timo Werner?
Gute Frage.
Geben Sie mal eine gute Antwort.
Also mir ist erstmal so, dass der Timo jetzt noch diese Saison da ist, dass wir mit ihm jetzt unsere Ziele erreichen wollen. Sicher hat Timo ein herausragendes Jahr gespielt bisher und ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Klar ist, dass natürlich so ein Spieler dann immer Interesse auch anderer Vereine weckt und von daher muss man einfach mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt, aber es kann schon sein, dass es da eine Veränderung gibt.
Sie haben eben gesagt, Sie hoffen, dass der Timo dann noch da ist. Heißt doch im Umkehrschluss, danach ist er auf alle Fälle weg, oder?
Wann meinen Sie jetzt danach?
Ja, wann immer die Champions League dieser Saison beendet ist.
Das wird man dann sehen. Also, wie gesagt, ist ein sehr, sehr interessantes Spiel natürlich für viele Vereine. Und wenn es was zu vermelden gibt, werden wir sehen.
Ja, aber da gibt es doch offensichtlich so eine Option in seinem Vertrag, der 15. Juni. Und der ist doch schon übermorgen. Also irgendwann muss sich doch ein aufnehmender Verein mal committen. Und das wäre das Team aus London.
Ich weiß nicht, wo sie das alles so herhaben. Also das ist ja, wir werden niemals Vertragsdetails kommentieren. Also von daher, wir werden mal sehen, was die nächsten Tage und Wochen bringen. Und dann werden Sie es auch mitbekommen, was passiert.
Eher die nächsten Tage oder die nächsten Wochen?
In der nächsten Zeit.
In der nächsten Zeit. Hat er sich gut rausgeredet, Yannick. Ne? Was hast du denn für tolle Sky-interne Informationen über die Causa Werner?
Ja, es ist total spannend. Ich habe mit Markus zuletzt ja auch öfters mal Kontakt gehabt und gesprochen. Er lässt nichts raus. Also es gibt nichts zu vermelden. Ich glaube, wenn es soweit ist, dann wird RB das tun. Es ist spannend. Es gibt sicherlich viele Vereine, die ein Auge auf ihn geworfen haben. Ich glaube, über diese fixe Ablöse jetzt, die jetzt irgendwo zwischen 50 und 60 Millionen liegt, man sagt ja so 52, 53 Millionen, ich glaube, die ist bestätigt. Es wird eine spannende Frage und ich finde die Frage von dir auch total spannend. Kann Timo Werner dann plötzlich im Champions-League-Rückspiel gegen die Bayern spielen? Also es sind viele Sachen, die durch Corona anders sind als in so einem normalen Transferfenster. Warten wir mal ab. Ich bin relativ sicher, dass Timo Werner nächste Saison, also wir reden jetzt nicht über einen Zeitpunkt X, sondern nächste Saison, wenn die Bundesliga wieder losgeht, Ende September, wann auch immer das sein mag, dann wird er nicht mehr in Leipzig sein. Das ist meine Vermutung.
Yannick ist gut informiert, Markus, oder?
Ja, kann schon sein. Aber sagen wir mal so, auf Wohnungssuche in Leipzig und ist er jetzt nicht.
War auch ein sehr guter Hinweis für alle Vermieter in Leipzig. Aber nehmen wir es mal ganz generell. Wie soll man denn überhaupt umgehen mit Spielern, deren Verträge am 30.06. auslaufen, die aber über den 30.06. noch beschäftigt sind bei ihren jetzigen Vereinen?
Ja, es gibt ja die Regelung von der FIFA, dass dann die Verträge verlängert werden können, solange die Saison dann zu Ende gespielt ist. In unserem Fall ist es so, dass wir natürlich dann mit den jeweiligen Vereinen, also wir haben ja mit Patrick Schick, der von AS Rom ausgeliehen ist, Ethan Ampadu von Chelsea, mit Angelinho von Manchester City, dass wir da auf die Vereine zugegangen sind, sodass wir sicher gehen können, dass die dann auch bis zum Ende der Saison bei uns sind.
Ihr Trainer Julian Nagelsmann hat, ich glaube gestern war es, sogar angeregt, dass man halt mit solchen Personalien umgehen sollte, wie bei den Nationalmannschaften, dass die also praktisch für die Zeit eines Turniers, was die Champions League Endrunde ja wäre im August, diese Spieler abstellen sollte von ihrem neuen Verein an den alten Verein. Also wenn Chelsea schon den Vertrag hätte mit Timo Werner, müsste oder sollte Chelsea ihn nochmal für seinen alten Verein abstellen.
Ja, das muss man einfach jetzt sehen, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Einfach mal abwarten, was in diesen Tagen passiert.
Frank, was hältst du denn von so einer Abstellungsidee? Ich meine, du warst ja auch mal bei der Nationalmannschaft und hast auch gesehen, da wird man dann schon mal 10 Tage vor ins Trainingslager berufen. Also man wäre auch bei der Vorbereitung dabei.
Ja, ich halte das für schwierig. Also Arbeitsverträge, klar, die FIFA ist immer außen vor, die macht eh, was sie will. Aber Arbeitsvertrag ist Arbeitsvertrag und ja, das einfach alles auszuhebeln, gerade in Deutschland, also weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, das ist nicht so einfach.
Also da wird ja irgendwann eine Entscheidung fallen, wenn nämlich feststeht, ja wann die Champions League ausgetragen wird.
Ja,
klar. Ne?
Ja. Dann muss es eine Regelung geben.
Aber Markus Kröschel, stelle ich mir natürlich die Frage, wie bitteschön wollen Sie in der nächsten Saison den Abgang von Timo Werner überhaupt kompensieren?
Ja gut, da gibt es natürlich immer Dinge, die wir natürlich besprechen. Generell geht es ja nicht nur um Timo, sondern es geht ja auch um den gesamten Kader. Und von daher sind wir natürlich in allen Bereichen immer vorbereitet.
Rashica, der Bremer, wäre ein Thema, der ja durchaus auch ähnliche Anlagen wie Timo Werner hat, die er vielleicht auch noch weiterentwickeln muss. Aber ist das auch für Sie ein Thema oder nur in der Öffentlichkeit?
Aber ich werde natürlich jetzt keine Namen kommentieren, weil sonst wird das die Sendung sprengen. Also weil natürlich unheimlich viele Namen da gehandelt werden. Wie gesagt, wir gucken, dass wir uns natürlich immer verbessern können, dass wir vielleicht noch eine andere Fähigkeit hinzufügen können. Wenn uns jemand verlässt, versuchen wir natürlich, das zu ersetzen. Ein 1-zu-1-Ersatz ist immer schwierig beim Spieler. Man muss immer sehen, welche Fähigkeiten hat dieser Spieler, der uns verlässt, wie können wir das kompensieren. Und von daher, ja, wir werden da auch gute Lösungen finden, egal wer uns dann verlassen wird, weil wir einfach immer jeden Tag uns mit dem Kader beschäftigen.
Also, Yannick, Sie wollen gute Lösungen finden in Leipzig und ich bin auch sicher, Sie arbeiten sehr hart daran. Aber geht das überhaupt bei einem Mann vom Schlage Timo Werner? Vor allen Dingen, und das erweitere ich mal, um auch mittelfristig den Bayern das Wasser zu reichen.
Ich finde, wenn RB jetzt eins gezeigt hat in den letzten Jahren, sie haben ja immer es geschafft, überragende Spieler zu entdecken, die, wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre anguckt, die vorher in der Bundesliga meist noch nirgendwo gespielt hatten. Ne? Also ich glaube, das ist eine große Stärke. Das traue ich ihnen zu. Ich glaube, das wird eine besondere Herausforderung. Aber man hätte dann ja auch ein bisschen Geld. Und ich glaube, dass der Markt da schon was hergibt, dass RB da immer gute Ideen und Lösungen parat hat. Timo Werner kannst du nicht 1-zu-1 ersetzen, aber ist ja auch die Frage, was machst du mit einem Patrick Schick, verpflichtest du den fest, dann wäre schon ein Teil des Geldes vielleicht wieder ausgegeben, holst du einen zweiten dann dazu, also das ist ja die Frage, stückelst du das Geld für Timo Werner auf 2-3 Spieler, investierst du es in einen, was ich mir bei dem Konzept von RB nicht vorstellen kann, dass du so hohe Ablösen für eine Person ausgibst, aber das glaube ich schon und die Frage, die sich anschließt natürlich, klar, konkurrenzfähig mit den Bayern, bist du eigentlich erstmal in den nächsten Jahren sowieso nicht. Das musst du, glaube ich, Step by Step musst du dich daran entwickeln. Da haben die Münchner einfach noch einen Riesenvorsprung.
Gut, die Gesamtlage der Liga kann man dabei nämlich auch gleich mal diskutieren. Seit 8 Jahren wird Bayern München Meister, insgesamt zum 30. Mal überhaupt. Inwieweit, Markus, sind so Clubs wie RB und auch der BVB überhaupt in der Lage, den Serienmeister mal in absehbarer Zukunft zu ärgern?
Ja, das wird man dann sehen. Grundsätzlich ist ja unser Weg ganz klar. Wir haben eine klare Philosophie. Wir wollen über unsere Art und Weise Fußball zu spielen erfolgreich sein. Wir haben uns diese Saison ja schon sehr viele ambitionierte Ziele gesteckt, dass wir sagen, wir wollen ins Achtelfinale, Champions League, DFB-Pokal so weit wie möglich kommen und auch wieder in dem nächsten Jahr in der Champions League spielen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, das ist ja auch unsere Idee, mit jungen Spielern zu arbeiten. Wir haben viele Spieler dabei, die auch in der dritten Liga schon dabei waren. Das heißt, man will einen gewissen Weg nachhaltig und konstant gehen und das wird die Zukunft zeigen. Und wir haben mit Julian einen sehr, sehr guten Trainer, der die Jungs weiterentwickeln kann und dann wird man nachher sehen, wie weit es denn geht. Wir wollen es halt auch nicht selber begrenzen.
Gut, aber was ist denn nötig, um die Dauermeisterschaft der Bayern zu unterbrechen? Oder müssen wir uns auf deren Titelgewinne bis 2030 einrichten?
Ja, das muss man einfach sehen. Ich glaube, dass die Bayern momentan wirklich sehr, sehr konstant sind, sehr gut sind. Speziell jetzt auch gerade nach dem Restart sind sie sehr fokussiert. Das ist eine Qualität. Dann haben sie natürlich nicht nur die fußballische Qualität, sondern haben auch eine extrem hohe Mentalität in ihrem Kader. Das zeichnet sie sicherlich aus. Wir wollen unseren Weg gehen und dann wird man nachher sehen, wie nah wir dort rankommen und wie lange es dauert. Aber wie gesagt, unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren ist es mal Champions League zu spielen und dann wird man sehen, wie sich das entwickelt.
Gut, also das ist natürlich der Sprech. Wir denken erstmal nur an uns. Aber deswegen frage ich das doch mal in die Runde hier im Studio. Was muss denn passieren, damit halt Bayern als Abonnementsmeister mal abgelöst wird, um auch mal wieder etwas mehr Spannung in die Spitze zu kriegen?
Rein fußballerisch dürften sich die Mannschaften wie Dortmund oder Leipzig keine Auszeit oder keine Schwächephase erlauben. Also die Bayern hatten auch mal ihre Schwächephase und die musst du halt brutal ausnutzen. Das ist sehr, sehr schwer. Aber das ist die einzige Chance. Und die Bayern haben es gerade angesprochen mit der Mentalität. Das wird natürlich von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Im Vorstand jetzt mit Kahn wieder jemand, der das selbst erlebt hat, der das wieder weiter trägt in die nächste Generation. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ihr Erfolgsgeheimnis ist, dass da immer wieder ehemalige erfolgreiche Fußballer auch über die Geschicke dieses Clubs entscheiden ja. Und nicht irgendwelche Manager, die heute eine Zahnpasta und morgen Toilettenpapier vermarkten.
Sie schweben natürlich über allem im Augenblick die Bayern und Clubs wie Leipzig oder auch Dortmund, Yannick, haben dies nicht aber gerade auch in Corona-Zeiten umso schwerer, sich dann wirklich ordentlich aufzustellen. Nimm mal den BVB zum Beispiel, der jetzt Jadon Sancho wahrscheinlich verlieren wird, der wahrscheinlich aber auch nicht so viel Geld, wie Hans-Joachim Watzke sagte, in die Hand nehmen wird in diesen Zeiten, um halt richtig Gas zu geben.
Ja, das ist halt der große Unterschied. Also ich bin mir sicher, dass ein Jadon Sancho, der will weg, der wird nach England wechseln. Bin mir auch sehr sicher, dass es wahrscheinlich Manchester United wird. Also Manchester will unbedingt, haben Jadon Sancho auch eigentlich schon offeriert. Du kannst hier auf Jahre die neue Nummer 7 werden. Also die Nummer, die damals Beckham getragen hat, das soll ein langfristiges Projekt werden. Sancho ist da total interessiert. Manchester hat übrigens auch das nötige Kleingeld. Man hört, dass die so etwa 300 Millionen im Sommer auch investieren können. Also eine Wahnsinnssumme
jetzt also nach Corona. Also hätte der BVB auch über 100 Millionen zu erwarten, trotz Corona?
Da sagt Manchester ja sehr defensiv, sie werden keinen Spieler über 100 Millionen verpflichten. Also das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass es im Sommer für Sancho auf die Insel gehen wird. Und das ist ja so diese Gesamtgemengelage. Ich meine, wann haben die Bayern mal einen Spieler abgeben müssen? Das passiert Dortmund, wenn du anfängst mit Lewandowski, mit Götze, mit Aubameyang, mit Mkhitaryan, mit Dembélé. Jetzt dann mit Sancho eigentlich immer wieder. Leipzig hat jetzt eben einen Timo Werner, den man nicht halten kann. Bei den Bayern geht eigentlich kein Leistungsträger weg in den letzten 15 Jahren. Und das ist halt der große Unterschied. Deswegen können die Bayern eigentlich jedes Jahr sukzessive noch einen kleinen Baustein dazu packen. Davis, super Saison, 19 Jahre verlängert bis 2025. Das ist natürlich für RB oder für Dortmund im Moment schwierig, solche Spieler so langfristig zu binden. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und deswegen, ich hoffe es nicht, dass es bis 2030 keinen anderen deutschen Meister gibt, weil du das eben so aufgeworfen hast. Aber die Gefahr ist natürlich da. Die Next Gen bei Bayern, die jetzt nachkommen mit Kimmich, mit Süle, mit Coman, mit Gnabry, die ist ja auch überragend. Ne? Mhm.
Markus, in dem Zusammenhang, was halten Sie denn von dem Dortmunder Statement, dass es in dieser Saison, also zur neuen Saison, keine überdimensionalen Ausgaben für neue Profis geben wird?
Ja, ich glaube, dass man das einfach abwarten muss. Jetzt haben die anderen großen Ligen gestartet, England, Spanien, Italien. Ich glaube, wenn die zu Ende spielen, wenn die Champions League zu Ende gespielt wird, dann wird es schon einen Transfermarkt geben und da wird dann auch gewisse Gelder auch dann wieder ausgegeben. Ich glaube schon, dass es jetzt keine Transfers, glaube ich, über 100 Millionen oder sowas geben wird. Das wird sich schon einschränken. Aber es wird auf jeden Fall auch einen Transfermarkt geben, wenn die Ligen zu Ende spielen werden können.
Dann noch ganz schnell zum Schluss. Werden Sie in diesem Jahr Zweiter oder Dritter?
Unser Ziel ist es jetzt, die nächsten drei Spiele zu gewinnen.
Und noch schneller zum Schluss.
Und dann gucken wir mal.
Und noch schneller zum Schluss. Wann geben Sie den Transfer von Timo Werner bekannt?
Am Ende der Saison.
Wird die Zeit sein.
Engen Sie doch mal ein bisschen ein. Wir brauchen News, Herr Krösche.
Gucken wir mal, was passiert.
Oh Mann, also nächste Woche, oder?
Ja. Zeitnah.
Zeitnah, das ist doch schon mal eine Aussage. Dann danke an Leipzig und viel Erfolg auch später dann logischerweise in der Champions League. Tschüss.
Danke.
Ciao. So, liebe Zuschauer, wir kommen gleich nochmal wieder, denn es gibt auch noch das Abendspiel. Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach, ein echtes Topspiel. Da werfen wir einen kurzen Blick drauf, bevor Sie es dann bei den Kollegen im PTV auch live sehen können. Bleiben Sie bei uns, in 2 Minuten sind wir wieder da. Wir sind zurück bei Vontora, der Fußballtalk, und schauen noch schnell auf das Abendspiel FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Der Klassiker aus den 70er Jahren und auch heute mit Spannung versehen. Denn die Bayern können mit einem Sieg heute und einem darauffolgenden Erfolg am Dienstag in Bremen endgültig den Sack zumachen. Machen Sie es denn auch so, Yannick?
Ja.
Warum? Also heute schon?
Ja, Bayern ist outstanding. Muss man natürlich heute gucken. Ja. Es fehlt der beste Torjäger, es fehlt der beste Vorlagengeber im Namen Lewandowski und Müller. Jetzt spielen, glaube ich, Cuisance heute. Da war die letzte Info gestern, der hat noch Magen-Darm gehabt, ist aber in der Startelf und Zirkse. Das ist natürlich dann schon was anderes, ne? Das wird heute die Frage sein. Können die, nein, kann man nicht, Lewandowski, Müller 1-1 ersetzen, aber können die drumrum das so auffangen? Aber ich gehe davon aus, dass die Bayern dann in Bremen in deinem Weserstadion Meister werden.
Aber das ist ja in der Tat die Überraschung in der Formation mit Zirkse vorne für Lewandowski und mit Cuisance, der ja nicht nur Magen-Darm haben sollte, sondern der bisher in der Rückrunde gar keine Rolle gespielt hat. Frank, könnte das auch ein Ansatz von Hansi Flick gewesen sein, diesen Spielern jetzt einfach mal eine Chance zu geben?
Ja, durchaus möglich.
Weil es alles sowieso gelaufen ist.
Ja, ich glaube auch. Also gelaufen würde ich nicht sagen, da sind sie zu sehr Profis, dass sie diese Spiele ernst nehmen, aber ich glaube auch, dass sie eine gewisse Arroganz haben, dass auch selbst auch mal die in Reserve sind, gut genug sind, um ein Spiel zu gewinnen. Und wobei ich heute in Gladbach ein bisschen die Daumen drücke, weil die sind jetzt so, die haben eigentlich eine sehr gute Saison gespielt und sind so auf dem Punkt, am Ende, wenn du Euroleague spielst, das ist ja wie eine Niederlage. Das fühlt sich ja irgendwie komisch an, ne? Oder nicht so gut. Und ich drücke ihnen ein bisschen die Daumen, weil sie haben wirklich eine gute Saison gespielt. Sympathischer Verein und sympathischer Trainer, Mannschaft. Also da passt alles und es wäre schön, wenn sie das schaffen würden, aber wird schwer.
Inwieweit könnte dann die Besetzung von Cuisance sogar ein taktisch bewusster Schachzug gewesen sein, vor dem Hintergrund, dass Cuisance erstens gegen seinen alten Arbeitgeber spielt heute und zweitens von dem im Winter nicht im Frieden geschieden ist?
Ja, also Cuisance, ich war im Stadion gegen Düsseldorf vor 14 Tagen beim 5-0, da kam er rein, hat da auch schon echt gute Ansätze gehabt, aber du hast gemerkt, dass er schon noch sehr fremdelt in der Mannschaft. Es gab so ein paar Reaktionen, auch von den Mitspielern von Kimmich, Goretzka. Du hast gemerkt, er ist noch nicht so richtig drin jetzt im Inner Circle. Deswegen so ein Spiel heute von Beginn an gegen die Ex-Kollegen ist sicherlich auch eine gute Chance, mal so ein bisschen reinzufühlen.
Ich glaube, dass es bewusst gemacht hat, aber das ist schon richtig, wie du sagst. Also du hast natürlich bei Bayern mit anderen Kalibern zu tun, ne? Also in Gladbach bist du dann der Held und dann kommst du bei Bayern, bist du erstmal, musst dich hinten anstellen. Da gibt's natürlich Alaba, Kimmich und wie sie alle heißen, ne? Lewandowski. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer und da wirst du nicht abgefeiert, weil du mal ein Tor machst, ne? Da musst du beständig liefern, da musst du Titel gewinnen und das ist schon etwas anders. Ich glaube auch da ein bisschen dran zu knappern, ne? Und so.
Ja klar, ich meine, Bayern hat ja normalerweise, muss ja sehen, wenn Tolisso spielt gar keine Rolle, der ist die ganze Zeit verletzt. Thiago fällt jetzt auch noch aus, hat sich eine Operation unterzogen, ich glaube an der Leiste. Ja. Also der fällt jetzt auch noch ein paar Wochen aus. Das heißt, dann ist natürlich mal so eine Chance, wenn Müller gesperrt ist. Dann Cuisance auch mal reinzuwerfen.
Gut, dann hoffe ich mal, dass wir Sie zu Hause gut eingestimmt haben. Falls Sie ein Pay-Abonnement haben, schalten Sie jetzt rüber zu Bayern gegen Gladbach. Das Spiel ist kurz vor dem Kick-Off. Und selbst wenn nicht, dann können Sie sich durch Sky Ticket dieses Spiel auch einmalig und zwar jetzt noch anwählen. Ganz, ganz wichtig. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Danke, dass ihr da wart, Frank Rost und Yannick Erkenbrecher. Und Ihnen zu Hause wünsche ich darüber hinaus natürlich eine schöne Woche. Am nächsten Samstag um 17:30 Uhr treffen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dann.